Thema ist EGFR-mutiertes, nicht kleinzelliges Bronchuskarzinom. Und das ist ja auch etwas ganz Spannendes, denn wir wissen ja alle, das hat uns jahrelang und jahrzehntelang als einzige Ursache für das Lungenkarzinom begleitet, nämlich der Nikotinabusus. Hier ein Beispiel dafür. Aber wir haben dann gelernt, und das ist wirklich etwas, was unser Wissen und unsere Therapiemöglichkeiten revolutioniert hat, dass eben das Lungenkarzinom auch ganz andere Ursachen haben kann. Und hier sehen Sie schon, welche anderen Ursachen es geben kann. Es ist einfach im Laufe der Zeit gelungen, unterschiedliche Onkogene festzulegen, zu finden, die das Bronchuskarzinom auslösen können. Und so ist das Kuchendiagramm immer anders geworden und es wird auch ständig anders. Es kommen immer wieder kleine Sektoren dazu, wenn wir wieder kleine Subgruppen identifizieren. Aber von diesen aktivierenden Mutationen, die größere Zahl, das sind die EGFR-Mutierten, das ist hier in Rot. Funktioniert der Pfeil, ja. Das ist hier in Rot. Und wir sehen dann, dass eben unterschiedliche kleine Gruppen, ALK, da hat der Max schon darüber gesprochen, BRAF ist kürzlich dazugekommen, somit wird es immer spannender und unser Wissen und unser Armamentarium, weil dafür natürlich auch Medikamente entwickelt wurden, wird immer größer. Nun, ERB Pathway, wir kennen den schon seit viel längerer Zeit, also wir Onkologen benutzen diesen Biomarker schon Anfang 2000 in Bezug auf das Mammakarzinom, aber bei der Lunge ist das etwas später dann interessant geworden, aber es ist ein bisschen ein anderes Setting wie beim Mammakarzinom, dort ist bei HER2 die Amplifikation notwendig und hier sind es in erster Linie Mutationen im Bereich des EGFR-Rezeptors, die uns interessieren. Hier gibt es Mutationen, die kommen etwas häufiger vor. Das ist Deletion 19 und L858R. Die beiden sind die häufigsten und es gibt auch die sogenannten Ankommen. Das ist eine kleinere Gruppe. Aber ich glaube, in den nächsten Slides und den nächsten Teil meines Vortrags sind vor allem diese beiden Subgruppen interessant. Ja, und es ist ja eine ganze Familie, es ist nicht nur EGFR oder HER1, sondern es gibt auch HER2, HER3 und HER4 und wir wissen, dass das Interagieren dieser Rezeptoren eine Rolle spielt bei der Krebsentstehung, eine Rolle spielt bei der Proliferation, beim Wachstum der Krebszellen und damit haben wir hier natürlich auch ein ganz tolles Target, wo wir eine Beeinflussung nehmen können, wo wir eine Blockade durchführen können. Wieder zurück zur Lunge, diese Subgruppe, der EGFR-Rezeptor mutiert ist, wo es eine Aktivierung gibt, das ist eine ganz spezielle Gruppe auch von Patienten. Ich habe es hier erwähnt, das sind in erster Linie Nichtraucher, das sind viele Frauen dabei, das sind Asiaten, und das ist eine Gruppe, wo wir halt ganz besonders aufpassen müssen, wenn solche Patienten zu uns kommen, gerade die Nichtraucher, dann müssen wir da besonders darauf achten. Nun, und da gibt es eben die verschiedensten Möglichkeiten, wie über diesen ERB-Pathway Aktivierungen ausgelöst werden können. Die bilden dann Homodimere und Heterodimere. Das spielt auch eine Rolle in der Behandlung. Und wenn wir dies blockieren mit entsprechenden Medikamenten, die entweder monoklonale Antikörper sind, aber hier beim Lungenkarzinom in erster Linie Tyrosinkinasehemmer, dann wenn der intrazelluläre Anteil dieser Rezeptoren inhibiert wird, dann haben wir damit Erfolg in Richtung Proliferationshemmung, in Richtung Apoptoseentwicklung, Antiangiogenese und schließlich antimetastatische Entwicklung. Das wären sozusagen die Grundlagen dazu. Und hier haben wir verschiedene Medikamente zur Verfügung, die Tyrosinkinasehemmer, wie schon erwähnt, die einen intrazellulären Anteil des Rezeptors inhibieren, also blockieren. Hier haben wir Erstlinien-Tyrosinkinasehemmer wie das Gefitinib und das Erlotinib, hier links. Und dann Second-Line- oder Second-Generation-Inhibitoren wie das Afatinib. Hier sieht man schon einen Unterschied von diesen Medikamentengruppen, während also die First Generation in erster Linie hier über diesen Pathway wirken, so haben wir mit Afatinib einen etwas breiter wirkenden Ansatz, wo mehrere dieser Rezeptoren gehemmt werden können und wo es auch zu einer irreversiblen Hemmung kommt. Also von der Idee her, von der Theorie her, vielleicht das Second Generation Tyrosinkinase-Hemmer Afatinib mit einem breiteren und besseren Ergebnis. Schauen wir, was die Studien gebracht haben oder ob es sich hier nur um reine Theorie handelt. Und das ist etwas, was wirklich die Lungenkarzinomtherapie revolutioniert hat. Das sind alles Studien. Es begann mit IPASS, aber Sie sehen hier viele, viele Studien, wo bei diesen Patienten mit EGFR-Mutation eine Chemotherapie mit den neuen Substanzen verglichen wurde. Und der erste Parameter war PFS. Und Sie sehen hier im Forest-Plot, alle Studien haben einen positiven Effekt in Bezug auf PFS ergeben. Und das war eigentlich auch der Grund, dass diese Substanzgruppe in unser medikamentöses Armamentarium Einzug gefunden hat. Sie werden dann gleich fragen, aber uns interessiert in erster Linie natürlich auch das Gesamtüberleben. Das Gesamtüberleben in diesen Studien war nicht verbessert, aber wir dürfen ja auch nicht vergessen, wir sind hier in einer Erstlinientherapie und wir haben noch andere Möglichkeiten, diese Patienten zu behandeln. Das ist eben jetzt eine Meta-Analyse, wie ich gerade erwähnt habe, in Bezug auf das Gesamtüberleben. Und man sieht hier unschwer, dass hier die Substanzen, die es nicht erreicht haben, einfach aus diesem Grund, weil dann die Substanzen auch für den anderen Arm in der Studie zur Verfügung waren oder natürlich dann auch in der Zweit- und Drittlinie chemotherapeutische Maßnahmen noch eingesetzt wurden. Und das ist eine wichtige Studie, wie ich finde, weil hier wurde mit Afatinib, der von mir angekündigte Tyrosinkinase-Hemmer, der möglicherweise einen etwas stärkeren Ansatz hat, in dem er eben einen breiteren Effekt auf diese EGFR-Mutation zeigt. LuxLung-3 und LuxLung-3 war eine Kombinationsstudie. Also zwei Studien wurden hier designt und dann auch gemeinsam ausgewertet. Stadium 3b und 4 Patienten mit EGFR-Mutation, in erster Linie eben wieder mit den beiden häufigen, Deletion 19 und L858R, wurden eingeschlossen und dann 2:1 randomisiert in eben diese beiden Studienprotokolle. Interessant, weil in LuxLung-3 wurde quasi dieses Chemotherapie-Schema entgegengestellt zu Afatinib, das wir alle wahrscheinlich jetzt in erster Linie damals zu diesem Zeitpunkt eingesetzt haben, nämlich Pemetrexed und Cisplatin, wenn man so will, also der stärkste Vergleichspartner. Und in LuxLung-6 war der Vergleich zu Afatinib mit Cisplatin und Gemcitabine. Und gleich zum Ergebnis, wiederum zum PFS, aber beim PFS, da durften wir uns ja erwarten, dass das nicht anders sein würde, wie in den vielen Studien, diese Meta-Analyse, die ich vorher gezeigt habe, und es ist genau so. In der Gesamtpopulation sehen wir eben wieder diese deutliche Verbesserung für den Tyroxinkinase-Hemmer Afatinib gegenüber die, was wir nennen würden, stärkste Chemotherapie, Cisplatin und Pemetrexed. Und in im zweiten Studienteil ist es eben mit Afatinib, das sind jetzt die Common Mutations, das ist die gesamte Population, also auch die seltenen Mutations drinnen. Aber bei den Common Mutations, die wir auch am häufigsten natürlich finden in unseren Pathologien, ist der Unterschied noch etwas größer. Und das ist eben jetzt die interessante Situation in dieser Studie, dass es erstmals gelungen ist, auch ein Gesamtüberleben, eine Verbesserung des Gesamtüberlebens darzustellen. Hier in Bezug auf die häufigste Mutation, nämlich Deletion 19, sieht man einen klaren Vorteil für Afatinib. Hier bei L858R ebenso, aber etwas geringer. Bei Deletion 19 haben wir hier ein Gesamtüberleben von fast 32 Monaten erreicht. Das ist natürlich zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, das waren ganz sensationelle Daten. Während hier im Gesamtüberleben bei L858R, da war sogar noch ein numerischer Benefit für die Chemotherapie zu sehen. Aber ich glaube, ab diesem Zeitpunkt mit einer Hazard Ratio von 0,59 war eigentlich klar, dass Afatinib speziell bei der Deletion 19 die Erstlinientherapie darstellen sollte. Zu diesem Zeitpunkt gab es aber noch keinen Vergleich zu den Erstlinien, zu den Erst-Generation TKIs. Und diese Studie wurde dann nachgeholt, erfreulicherweise, weil klarerweise unterschiedliche Studienprotokolle, ein Head-to-Head-Vergleich war interessant. Und hier wurde dann Afatinib wirklich mit Gefitinib gechallenged. Und man sieht dann auch in dieser Studie, die hieß LuxLung-7, kam es zu einer Verbesserung in Richtung Afatinib, was das PFS betrifft. Und das ist das OS, auch beim OS zwar nicht signifikant, aber hier auch wieder numerisch eine deutliche Verbesserung in Richtung Afatinib. Aber bitte nicht vergessen, dass es auch wieder eine Erstlinientherapie und Zweitlinientherapien sind, natürlich dann hier auch noch zur Verfügung gestanden. So, was passiert aber, wenn wir diese Patienten erfolgreich mit einem Tyrosinkinasehemmer in der ersten Linie behandeln? Die werden ja auch irgendwann progredient. Und was rasch herausgefunden wurde, ist, und das wurde ja auch schon angedeutet im ersten Vortrag, dass es eine klassische sozusagen sekundäre therapieinduzierte Mutation gibt, die wir T790M dann genannt haben und dass die sehr häufig vorkommt. Nämlich hier in den Studien sind es ungefähr 60% in der Routine, vielleicht nicht so oft, Max hat gesagt 70%, es gibt aber auch andere Zentren, die das vielleicht nicht so oft feststellen, aber ich glaube, man kann ganz klar sagen, dass T790M die klassische Mutation ist, mit der wir es zu tun haben, wenn ein Patient nach einer Erstlinien-TKI-Therapie progredient wird. Aber man sieht auch schon hier, und dass es auch verschiedene andere Mutationswege gibt, dass MET eine Rolle spielt, dass kleinzellige Transformation eine Rolle spielt und dass auch HER2 eine Rolle spielt. Gott sei Dank wurde eine Substanz entwickelt, die in der Lage ist, ganz speziell diese T790M-Mutation zu blockieren. Und das war AZD9291 hieß es ganz am Anfang, gab noch keinen Namen, dann später Osimertinib und jetzt kennen wir es schon als Tagrisso im Handel und für unsere therapeutischen Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Und die ersten Studien, die gemacht wurden, waren Aura 1 und Aura 2 und man sieht schon, fantastisch, das sind alles Patienten, die T790 entwickelt haben unter einer TKI-Firstline-Therapie. Und der Waterfall-Plot zeigt, wie hervorragend dieses speziell für diese Situation ingenierte Molekül wirksam ist. Also jede Linie hier nach unten zeigt einen Patienten, der anspricht. Man sieht auch ganz wenige Patienten, die nicht ansprechen, beziehungsweise ganz wenige Patienten, die nur ein geringes Ansprechen haben. Das würden wir quasi so als Stable Disease bezeichnen. Aber die meisten haben ein Ansprechen über 50%. In diesen beiden Studien über 60-70% Confirmed Response Rates. Und das betrifft hier nicht nur die Response Rate, und uns interessiert natürlich auch, wie lange blieben die Patienten progressionsfrei. Und hier haben wir bei Aura 1 und Aura 2, das waren ähnliche Studienprotokolle, so im Schnitt 10 bis 11 Monate erreicht. Also wiederum ein ganz hervorragender Erfolg für zu diesem Zeitpunkt unsere Patienten, die schon gut angesprochen hatten, aber leider dann trotzdem progredient wurden. Das ist jetzt zusammengefasst, wie es unsere damalige Situation erwarten ließ, nämlich haben wir TKI-Therapie gemacht und ist der Patient progredient geworden, dann gab es ja zwei Möglichkeiten, entweder zu 60% ist diese T790M-Mutation entstanden. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, 40% der Patienten haben wir diese Mutation nicht finden können. Die mussten wir natürlich dann in der Zweitlinie Chemotherapie. Was ist also zu erwarten, wenn wir ein T790-positives Rezidiv finden? Dann ist eben die Ansprechrate, wie bereits erwähnt, um die 70% und die PFS-Daten liegen hier bei ungefähr 10 Monaten. Haben wir keine T790M-Mutation gefunden, dann wurde eine Chemotherapie gegeben, dann erreichen wir hier Ansprechraten um die 30-40% und das PFS ungefähr bei der Hälfte, nämlich bei 5 Monaten. Somit war eigentlich zu diesem Zeitpunkt alles klar. Die Welt der Lungenonkologen und die Welt der Onkologen war in Ordnung. Wir wussten ganz genau, wie wir die Erstlinie gestalten. Wir wussten ganz genau, wie wir die Zweitlinie machen, nämlich wenn möglich mit Osimertinib. Und wir wussten auch, was die dritte Linie ist, nämlich das konnte dann eigentlich nur mehr Chemotherapie sein. Und dann ist unsere Welt wieder etwas erschüttert worden, weil, und da gibt es eine gute präklinische Informationen dazu, was ist, wenn dieser Drittlinien-Generations-TKI Osimertinib bereits in erster Linie gegeben wird. Und diese Studie nennt sich FLAURA, FL für First Line, AURA für eben genannt die AURA-Studien mit Osimertinib. Und das ist das Design der FLAURA-Studie. First-Line-Therapie, wieder Patienten mit metastasiertem Lungenkarzinom, mit den Mutationen, die wir jetzt bereits kennen, nämlich Exon-Deletion 19, L858R. Stabile ZDNet-Metastasen waren in dieser Studie erlaubt. Und die bekamen dann Osimertinib oder Standard of Care EGFR Tyrosinkinase-Hemmer. Man sieht hier, war es möglich für die Investigatoren, entweder Gefitinib einzusetzen oder Erlotinib einzusetzen. Und hier ist schon das erste Kave drinnen, der vermeintlich stärkste oder wirksamste Tyrosinkinase-Hemmer, nämlich Afatinib, war in diesem Studienprotokoll hier nicht vorgesehen. Erster kleiner Kritikpunkt in der Richtung. Crossover war erlaubt für Standard-of-Care-Patienten, die durften dann also Osimertinib bekommen. Die Frage ist natürlich, wie viele davon haben es bekommen. Ich werde das dann noch ein bisschen näher darstellen. Und der primäre Endpunkt ist wiederum das progressionsfreie Überleben und Secondary Endpoint natürlich Gesamtüberleben etc. Und das sind die Daten, die wir bisher kennen von dieser Studie. Sie ist noch nicht ganz ausgewertet und wir wissen noch nicht, wie es in Richtung Gesamtüberleben ausschaut, aber wir erreichen mit Osimertinib eine deutliche Verbesserung des mittleren PFS von jetzt 19 Monaten, verglichen zum sogenannten Standard of Care, der es möglicherweise aus unserer Sicht gar nicht ist, nämlich Gefitinib oder Erlotinib von 10 Monaten. Und das ist das Gesamtüberleben. Hier, diese Daten sind noch nicht reif. Das ist sozusagen nur ein Blick in die Zukunft. Derzeit schaut es numerisch so aus, dass noch mehr Patienten unter Osimertinib am Leben sind, als die Standard of Care EGFR hatten. Und damit ist unsere Welt natürlich insofern erschüttert worden, weil die Frage ist jetzt entsteht, ist der alte Weg, den wir lange beschritten haben, Erstlinien-Tyrosinkinase-Hemmer, Zweitlinien-Tyrosinkinase-Hemmer, Chemotherapie immer noch der bessere? Oder ist es vielleicht so, dass der Drittlinien-Tyrosinkinase-Hemmer Osimertinib in der Erstlinie gegeben werden sollte? Und dann entsteht natürlich die große Frage, was passiert danach? Ist danach nur mehr Chemotherapie möglich oder gibt es vielleicht noch irgendwelche anderen Therapieoptionen, nicht wissend oder nicht klar, welche Mutationsmuster nach Osimertinib entstehen. Und ich habe es ja schon erwähnt, ein wichtiger Punkt ist noch zu wissen in der FLAURA-Studie, wie sind denn die Patienten dann weiter behandelt worden? Und eine Möglichkeit war ja, dass die Patienten Crossover konnten, die ein Standard of Care hatten und dann Osimertinib bekommen haben. Und hier ist es so, dass das leider nicht so oft der Fall, wie wir das möglicherweise vermutet hätten, liegt vielleicht auch am Zugang zur Substanz. Das sind aktuell die Daten hier von 2018, wissen wir, dass nur 20% der Patienten mit Standard of Care dann in zweiter Linie Osimertinib bekommen. haben, was natürlich diesen Therapiearm in der Richtung, wie wir es aktuell kennen, etwas schwächen würde, was das in Zukunft vorliegende Overall Survival Ergebnis zeigen wird. Und hier sind noch andere Informationen. Received first, subsequent, second line Therapie im Osimertinib-Arm sind das 30% und im Standard of Care Arm sind das 46%. Also hier finden wir natürlich viele Imbalancen, die es schwierig machen zu entscheiden, welcher Weg in Zukunft der richtige sein wird zum aktuellen Zeitpunkt. Dann die Frage, was passiert, welche Resistenzmechanismen entstehen denn nach Osimertinib? Wir wissen es ja ganz gut, was unter Erstlinien-Tyrosinkinase-Hämmer passiert. Das sind die Informationen, die wir momentan haben. Es gibt zwei Varianten. Entweder verliert der Tumor T790M, also diese klassische Mutation, oder er behält sie bei. Diese beiden Varianten gibt es. Aber zusätzlich entstehen eben noch andere mögliche Mutationsmuster, die jetzt außerhalb des EGFR-Rezeptors liegen. Das ist sehr, sehr häufig die MET-Amplifikation. Das ist zu einem geringen Teil auch eine Transformation in kleinzellige Karzinome und andere seltenere Mutationen können entstehen, wie zum Beispiel BRAF V600E. Hier hätten wir ja wieder eine Therapiemöglichkeit, aber auch andere wie ERK1 und NRAS. Also hier ist noch vieles im Fluss, wo wir dann möglicherweise keine gute Option haben, das in weiterer Linie zu behandeln. Das jetzt vom ESMO 2018 vor 4 Wochen ganz aktuell zeigt eben genau das, was ich jetzt gezeigt habe. Das ist das Mutationsmuster zur Baseline, das zu ungefähr 50% haben, die dann einen T790M Loss und das sind dann weitere Mutationen, die entstehen können am EGFR-Rezeptor, zum Beispiel C797 und andere. Das ist diese Gruppe, aber es sind eben nicht nur EGFR-Gene, es sind eben auch andere, wie bereits erwähnt, MET-Amplifikation, HER2, PI3-Kinase, BRAF. Also ein wildes Muster, das es schwer abschätzen lässt, wie die weitere Behandlung vor sich gehen soll. Hier interessant die Entwicklung zum Kleinzeller. Es wurde identifiziert, dass hier das RB-Gen ein wichtiger Faktor ist. Das heißt, hier hätten wir möglicherweise eine Information für die Weiterbehandlung. Wenn wir als Mutationsmuster eine Mutation im RB-Gen finden, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass dieser Tumor in eine kleinzellige Form, in eine kleinzellige Variante transformiert und wir würden in dieser Richtung dann die Therapie planen können. Denn aktuell schaut es so aus, das sind die Informationen aus alten Daten, die Wahrscheinlichkeit anzusprechen nach SCLC-Transformation ist äußerst gering. Also diese Patienten haben wirklich eine ganz, ganz schlechte Prognose. Und das sind die ersten Daten für MET-Amplifikation nach Osimertinib, also Entwicklung einer MET-Amplifikation und Behandlung mit MET-Inhibitoren. Hier sieht man, dass die Ansprechrate ungefähr bei 52% liegt. Also das wäre zum Beispiel Crizotinib hat ja, wie bereits der Max am Anfang erwähnt hat, einen Effekt an der Meta-Amplifikation. Aber es gibt auch modernere Medikamente, die in der Richtung entwickelt werden. Aber das sind natürlich noch alles ganz, ganz kleine Patientenzahlen. Also wir reden hier von Erfahrungen, die wir erst sammeln. Das sind Patientenzahlen um die 20. Und damit, und das hat Tony Mock jetzt am ESMO in seinem Vortrag gesagt, und das ist, glaube ich, einer der Onkologen, der von Anfang an dabei war, der die größte Übersicht hat über die Therapielandschaft. The ultimate survival depends on the mechanism of and the management of osimertinib resistance. Und hier haben wir eben noch, was er damit ausdrücken will, sehr wenig Informationen. Und hier wird die Zukunft zeigen, welche Strategie die richtige ist. Zum aktuellen Zeitpunkt können wir das, glaube ich, noch nicht ganz klar definieren. Und das ist eben, ich klicke das schnell durch, das ist eben der Punkt, dass es auch heterogene Tumoren gibt. Das ist hier dargestellt in den unterschiedlichen Farben der Kügelchen. Verschiedene Zellgruppen im Tumor, die wir quasi mit einer Therapie auslöschen. Eine andere Zellgruppe nimmt überhand in Progress, hier die gelben. Und wenn wir weiter behandeln, überleben die roten. Und das ist eben die neue Resistenz, die entstanden ist. Und die müssen wir erkennen und die müssen wir dann in dieser Form wieder gezielt therapieren. Das wurde jetzt schon zweimal gezeigt. Ich muss es nochmal zeigen, weil die nächste Komplikation quasi oder die Verkomplizierung des Themas kommt dazu, weil wir jetzt auch Chemotherapie, Immuntherapie und Bevacizumab haben als mögliche Therapie für die EGFR-Mutierten. Ganz kurz, eben hier ein deutlicher Vorteil für diese Vierer-Kombination, für die Subgruppe der EGFR- und ALK-Mutierten. Die waren in dieser Studie natürlich mit den TKI-Therapien schon ausgereizt. Ja. Und damit ist die Frage, wo setzen wir Chemotherapie in die Immuntherapie ein? Mittendrin oder ganz hinten? Das ist auch alles völlig unklar. Somit ist unser Teller voll. Die Frage ist, was essen wir als Erstes? Was essen wir als Zweites? Was essen wir als Letztes? Das wäre quasi mein letztes Bild, außer der Max erlaubt noch einen Fall. Das sind nur zwei Dias. Das wäre sozusagen, das war meine erste Patientin, klassisch mit der TKI Second Generation, gefolgt von TKI Third Generation, in diesem Fall Afatinib, gefolgt von Osimertinib, eine 78-jährige Patientin mit einem Bronchi, PT2N1 wurde damals operiert im August 2013, hatte dann eine adjuvante Chemotherapie und hat ein Jahr später dann metastasiert in Lymphknoten, Pleura, Ossea und Zerebral. Man sieht hier die Metastasen im Mediastinum und hier Ossea und hier die große Metastase im Gehirn. Sie hat dann Afatinib bekommen vom Oktober 2014 und der Therapieeffekt hat angehalten für 14 Monate. Dann war es so, dass wir die T790M-Mutation gefunden haben und es war Gott sei Dank so, dass es damals die ersten Named-Patient-Programme gab für Tagrisso, Osimertinib. Und man sieht hier auch wiederum, das ist das Rezidiv. Hier hat sie eine Lebermetastase, hat sie Lymphknotenmetastasen und wiederum multiple Hirnmetastasen. Interessanterweise nicht an dem Lokus, wo die erste Hirnmetastase gewesen ist, auf die sie dann mit Afatinib hervorragend respondiert hat. Aber mit Tagrisso war es eben so, dass wir auch hier wieder Erfolg hatten. Die Hirnmetastasen sind verschwunden und hier die Lebermetastase kleiner geworden. PFS war 12 Monate, somit ein Gesamtüberleben. Sie ist dann rasch nach dem Progress dann auch verstorben von 26 Monaten. Für eine Patientin mit primär Hirnmetastasen, die auch nie bestrahlt wurde, weil sie immer so rasch und erfolgreich auf die Therapie angesprochen hat. Ich glaube, der Fall hat noch einmal klar gezeigt, dass das, was wir aktuell machen, sicherlich noch ein guter Weg ist. Ob sich das ändern wird, werden wir sehen, wenn wir von Flora 1 die Overall Survival-Daten kriegen. Danke sehr.
Vielen Dank. Danke auch für die schöne Übersicht und auch die Chronologie, wie es gegangen ist und wie wir uns jetzt entscheiden können. Eine kleine Ergänzung zu diesen OS-Daten, die mir immer eine Schwierigkeit bereiten, weil ja nur so wenig Patienten Osimertinib bekommen haben, muss man aufpassen, diese OS-Daten zu interpretieren. Wenn du, wie du gesagt hast, 20% Osimertinib, können wir über das OS keine wirkliche Aussage tätigen. Entweder, glaube ich, entscheidet man sich für die Sequenz anhand der vorhandenen Daten. Ich habe selber jetzt die TUTAC-Daten publiziert. Ich glaube, es scheitert oft, wenn man in den guten Zentren eine gute T790M-Mutationsrate detektieren kann. In unserem Zentrum ist es eben 3/4. In anderen Zentren, wo man diese T790M nicht so gut testen kann, ist es natürlich eine andere Grundsituation. Aber an dem, glaube ich, wird sich entscheiden, ob man sequenziert oder nicht sequenziert. Dann gibt es eine Fragestellung von der Esmeralda. Sind die Tyrosinkinase-Inhibitoren bei der EGFR-Mutation schon etabliert oder nicht?
Ja, also ich glaube, das wurde hier beantwortet.
Genau, also ich glaube, dass das in Österreich optimal durchgesetzt wird. Wir wissen von den Auditdaten, die von der Österreichischen Gesellschaft für Pneumologie durchgeführt worden ist, dass wir eine EGFR-Mutationstestung von 90% haben, auch mit der Liquid Biopsy, wobei Liquid Biopsy eben nicht Liquid Biopsy ist. Wir haben den COBAS, wir haben die Droplet-PCR mit einer hochsensitiven Methode. Je nach Zentrum werden da unterschiedliche Dinge durchgeführt. Das glaube ich, ich habe jetzt gut dargestellt, welche Therapieoptionen in Zukunft zu erwarten sind. Hast du schon Erfahrung auch mit der IMPA 150, dass du nach Therapieversagen Sequenz oder Firstline IMPA 150 eingesetzt hast
in der Situation? Ich habe jetzt gerade eine Patientin laufen nach Afatinib und Osimertinib. Mhm. Aber ich kann noch nichts dazu sagen, ist zu kurz. Ich kann nur sagen, es wird toleriert, aber wie das Ansprechen ist, kann ich das nächste Mal erzählen.
Wir haben auch 3 Patienten jetzt schon, aber es ist doch eine recht toxische Substanz, aber kann bei gewissen Patienten sehr gut helfen. Ich glaube, wir sind über der Zeit. Ich bedanke mich herzlichst für das hohe Interesse, bedanke mich herzlichst bei allen Referenten, Kolb, Hilbe und Haselbauer, und freue mich auf das nächste Meet and Tweet. Danke, dass auch an den Bildschirmen außerhalb von hier aktiv teilgenommen worden ist, und freue mich auf die nächste Veranstaltung, die Sie im Kalender entnehmen können. Vielen Dank.